Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Moin Ewald, geiles Outfit, das du da heute anhast, muss ich sagen. Hut ab. Was ist das?
Das ist ein Hoodie vom FC St. Pauli. Kannst du das nicht sehen hier?
Ach so. Das soll ein Totenkopf sein, oder was?
Ja, das ist ein Totenkopf und ein Hoodie und hinten ist noch ein ganz großer. Das ist ein echt super Teil. Hält schön warm, hält schön warm und man kann es bei allem verwenden. Bei der Gartenarbeit, bei kalten Spielen draußen, wenn man sich jetzt ins Stadion irgendwo bewegt.
Du fühlst dich schon St. Pauli noch verbunden. Das finden sehr viele, die uns hören, gut. Ich grüße euch, Leute. Ne? Ausgabe Nummer 197. Wir müssen natürlich als allererstes, weil das das Wichtigste ist, über das Outfit von Ewald Lien in diesem Podcast
Moment.
Sprechen. Das habt ihr ja mitbekommen, ne?
Moment,
erst, Outfit ist alles.
Ja, erste Korrektur.
Ja.
Es ist der 16er 198. Ist nicht schlimm.
Das kann ich sagen.
Ist nicht schlimm, Michael, ist nicht schlimm.
Nein, wir haben doch gesagt, man macht doch nicht alles kaputt, Mann. Was? Wir müssen doch irgendwie uns so ein bisschen hinlügen, dass wir die Chance haben, die Nummer 200 vielleicht, weiß ja, was wir vielleicht vorhaben.
Ach so, du möchtest jetzt dreimal die 197 machen, oder was?
Zum Beispiel, es fällt doch überhaupt keinem auf, wenn du nicht so ein Korinthenkacker wärst.
Das Problem besteht darin, wenn Leute sagen, die letzte Folge, wie hießen die da vor 197, dann suchen die 198 und dann haben sie dreimal 197, das ist ja jetzt nicht dein Ernst.
Ja, hast recht. Gut, ich korrigiere. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 198.
Es ist aber eigentlich die Nummer 197. Michael hat recht. Wir schieben das so durch die Gegend.
Okay. Eigentlich ist es Ausgabe Nummer 205, weil wir, glaube ich, schon die 99 C, D und E mal aufgenommen haben, weil wir da ähnliche Probleme hatten mit ähnlichen.
Also ich möchte ganz kurz mal darauf hinweisen, die Tatsache, dass ich ein Kleidungsstück vom FC St. Pauli trage, bedeutet nicht automatisch, dass ich mich nur dem FC St. Pauli verbunden fühle. Es ist ja auch nicht so, wenn du, was hast du da? Zeig mal das Teil.
Machen wir keine Werbung.
Was steht für. Da? Was steht da für ein?
Das sag ich nicht.
Okay, aber.
Müssen wir erstmal ein paar Pakete hierher schicken.
Aber die Firma, die das T-Shirt gemacht hat und wo du dann vorne drauf steht, welche Firma es ist, dann bist du ja nicht auch ein Repräsentant von dieser Firma. Verstehst du, was
leider ich nicht.
Ja.
Leider nicht.
Ja gut, deswegen wollte ich nur sagen, ich fühle mich natürlich dem FC St. Pauli verbunden. Ich bin jetzt 8 Jahre da gewesen und ich, egal ob ich da gewesen bin oder nicht, ich unterstütze das ganze Konstrukt und das brauchen wir ja nicht nochmal extra zu erklären. Bin auch Vereinsmitglied, aber ich bin nicht nur Vereinsmitglied beim FC St. Pauli, sondern auch beim DSC Arminia Bielefeld. Da bin ich auch, habe ich auch so eine Karte, sogar Ehrenmitglied. Und ich bin auch Mitglied beim VfB Schloss Holte, bei meinem Heimatverein hier, wo ich groß geworden bin seinerzeit. Verstehst du?
Ich hoffe, da zahlst du den regulären Mitgliedsbeitrag auch, ne, bei so einem kleinen Verein. Sorry, schwer für dich.
Ja, ich hoffe es auch. Ich muss noch mal nachgucken.
Dann muss ich noch mal kurz in die Bücher gehen.
Mal nachgucken.
Oh, wenn das jetzt jemand hört von denen. Lieber Ewald Lien, wir haben festgestellt, dass Sie noch seit 1957 keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Bitte überweisen Sie 24.612 Euro.
Das könnte durchaus sein.
Ist nicht so schlimm, weil das machen wir in einer Folge locker wieder wett.
Genau.
Also warum will ich diese kleine Outfit-Posse hier mit dir anschieben. Es ist absurd. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, ungefähr 18,5% der Nachberichterstattung über das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in den USA handelte das Thema Outfit-Bundestrainer Julian Nagelsmann ab.
Wie viel Prozent?
18,5%. Also jeder fünfte Bericht online und auch im Printbereich dreht sich um das Outfit von Julian Nagelsmann.
Also ich finde, bei 18,5% kann man noch ein Auge zudrücken. Ab 20 hätte ich jetzt gedacht, das kann es nicht sein. Denn dann wäre es ja wirklich jeder fünfte Bericht gewesen. Aber bei 18,5, das ist in Ordnung. Also ich will es mal so sagen. Ich hab irgendwo gelesen, in einem ernstzunehmenden Artikel, wie Greg Berhalter.
Greg.
Also wie Greg. Ich weiß nicht, ob sie ihm die Frage gestellt haben oder ob er es mitbekommen hat.
Was hat er gesagt?
Nein, genau. Der, ich glaube, sie haben ihm sogar gefragt, was sagen Sie zu der Debatte über das Outfit von Julian?
Das kann nicht dein Ernst sein. Das denkst du dir gerade aus.
Nein. Und dann hat er gesagt, oh mein Gott, das ist ein Thema für euch. Und besser kann man es nicht ausdrücken. Besser kann man es nicht ausdrücken. Obwohl ich zugeben muss, dass Joscha und ich, mein Sohn, wir gucken ja oft Länderspiele gemeinsam. Hörst du mich noch?
Du
bist so leise. Ich
knirschte zwar die ganze Zeit in meinem Ohr rum, aber das hören die Leute draußen zum Glück nicht, weil das die ganze Zeit in einem tollen Hoodie lang rutscht da. Das
Ding
Mikro
hier?
Von, ja, das Mikro von deinem Kopfhörer. Das interessiert die Leute draußen überhaupt gar nicht, weil sie es nicht hören. Also red einfach weiter.
Ich zieh das gleich
ich
aus.
Kann das, ja. Ich kann das aushalten. Also Berhalter sagt, oh mein Gott. Und was sagt Joscha?
Naja, wir gucken das gemeinsam. Also er in Duisburg wahrscheinlich in seinem Büro und ich hier in Schloss Holte und sind in Verbindung und kommentieren dann so gegenseitig. Ne? Und erstmal gucken wir immer so 10 Minuten, Viertelstunde, dann kommt der Anruf und dann geht's los. Ne? Und das war ja, wir lagen zurück erstmal und dann sind ja so einige Angriffe der Amis uns um die Ohren geflogen. Ne?
Nein, alles war gut.
So, und da muss ich zugeben, dass Joscha angefangen hat, mit dem Holzfällerhemd von Julian.
Und wieso?
Nachdem ich so ein, zwei Angriffe von USA gesehen habe, habe ich mich auch dazu hinreißen lassen, auch noch mal was dazu zu sagen. Naja, ob das als Repräsentant vom DFB. Also ich nehme das komplett zurück. Es ist total albern, muss man sagen. Und man lässt sich schon mal hinreißen zu so Überlegungen. Ich habe mich dann auch gefragt, warum. Aber hinterher habe ich dann gehört, dass irgendeiner geschrieben hat, das ist wohl auch von der Firma, die den DFB ausstattet.
Aha. Also das Fakt hat er nicht. Fakt Nummer eins.
Ja.
Nagelsmann ist ein Amateur. Der war überhaupt nicht vorbereitet auf diese Reise anscheinend. Das ist These eins. Weil seine Aussage war ja.
Okay.
Ich habe eine Jacke vergessen. Kannst du mir bitte mal erzählen, wie man auf eine USA-Reise gehen kann ohne Jacke?
Wie seine Aussage? Also er hat das Hemd angezogen.
Er hat das gesagt, er hat das auf der PK erzählt. Ich hab irgendwie eine Jacke vergessen. Ich habe keine Jacke mitgenommen. Ich meine, da waren irgendwie morgen 7 oder 8 Grad und ich glaube, in Philadelphia ist es auch nicht viel wärmer. Könnte man auch eine Jacke mitnehmen. Egal, das ist Punkt 1. Punkt 2, wie du sagst, das Hemd ist vom Ausrüster.
Das wusstest du nicht, oder was?
Doch, das Hemd ist vom Ausrüster. Das haben die eben einfach, wie auch immer das dann läuft, das ist ja die nächste Frage. Kommt dann einer ins Hotel, macht einen Koffer auf und sagt, hier, guck mal, das wäre unser Bouquet. Kannst du dir irgendwas aussuchen? Willst du was davon haben? Und dann sagt Nagelsmann, naja, dann nehme ich halt das Hemd da. Fertig. Oder haben die gesagt, du musst jetzt dieses Hemd tragen, denn Holzfällerhemden, das ist der heiße Scheiß jetzt wieder. Das ist gerade wieder in Mode. Das kommt jetzt, das müssen wir pushen. Also ich habe das zuletzt, glaube ich, in den 90ern gesehen, oder? Da war das, glaube ich, mal in 90er Jahre.
Hartford ist doch in Connecticut, oder?
Connecticut.
Ist das nicht so ein bisschen auch da oben in diesen Holzfäller-Regionen?
Ich würde die jetzt noch weiter nördlich verorten, aber es ist ja generell eine Menge
Baumbestand. Könnte sein, dass die Richtung so ist. Und darauf,
wie auch immer.
Darauf basiert dann deine Interpretation, dass man Holzfällerhemden jetzt präsentieren will, oder was?
Nein, das ist ein modisches Ding. Irgendwie scheint das wieder zu kommen. Frag mich doch bitte nicht. Alles kommt doch irgendwann wieder. Du kennst das doch.
Also ich will es jetzt mal so sagen. Wie wäre es, wenn er wirklich eine Jacke vergessen hat und er etwas
gemerkt hat, es ist kalt
und er braucht was Warmes und dann sagt so. Und dann sagt er zu dem dafür verantwortlichen Mitarbeiter, haben wir von unserem Ausrüster nicht irgendwas Warmes, und dann hatten die halt so ein Hemd dabei und dann hat er das angezogen.
Glaubst du? Ja, das erinnert mich, darf ich vielleicht auch mal eine kleine Anekdote aus meinem bescheidenen Reporterleben erzählen? Auswärtsspiel von Hannover 96 in Poltawa, Ukraine.
Okay.
Damals ging das noch, ein paar Jahre her. Die wunderbare Wetter-App, Vorhersage, Poltawa 20 Grad. Also, alles cool. Kleines Jäckchen, T-Shirt, tschüss. Angekommen, 3 Grad.
Du redest jetzt von dir selber.
Ja.
Okay.
3 Grad. Voll den Arsch abgefroren, nichts mitgehabt und im Stadion hat mich Hannover 96 mit einer wunderbaren Winterjacke ausgestattet. Also habe ich für Sky mit einer Winterjacke von Hannover 96 kommentiert. Geht auch.
Also
im Europapokal darf man ja sowieso immer auch, ne? Weiß ja. Bisschen mehr für das Team sein aus dem eigenen Land.
Wie wäre denn folgende Interpretation? Die Nationalmannschaft macht ein ordentliches Spiel. Julian Nagelsmann hat deshalb einen guten Einstand.
Ja.
Und worüber könnte man jetzt meckern?
Okay, aber es hat ja gar keiner gemeckert.
Ach, es hat keiner gemeckert. Aber ich meine, man muss ja irgendwie.
Es wurde als tolles Outfit bezeichnet. Alles ist jetzt gut bei der Nationalmannschaft. Auch, dass dieser verrückte Hund ein Holzfällerhemd trägt. Das Trainingsoutfit ist out. Der Trainingsanzug ist passé. Ein verrücktes Outfit. Es ist alles lächerlich.
Sagen wir mal so, angenommen, das Spiel wäre in die Hose gegangen. Was hätten wir denn dann geschrieben über das Outfit?
Der läuft rum wie der letzte Penner.
Genau so. Das ist doch keine Art und Weise, den deutschen Fußball zu repräsentieren. Und so haben sie ja auch gespielt dann.
Genau. Also, so, und jetzt verenden wir das Thema auch. Du darfst jetzt nochmal schätzen, was dieses wunderbare Hemd im Online-Shop des Ausrüsters kostet.
Ich weiß gar nicht, wer der Ausrüster ist, den werden wir jetzt nicht nennen.
Natürlich nicht. Aber da bin ich wirklich richtig vom Glauben abgefallen.
Naja, es kommt jetzt drauf an, ist es nachhaltig hergestellt? Ist es.
Ja, natürlich.
Und mit welchem
kann man verdienen als.
Welches Material? Es gibt ja Materialien, die wahnsinnig aufwendig herzustellen sind.
Andere, ja. Welche Marge will ich haben?
Das kommt auch noch dazu. Also ich glaube.
Also ich gebe dir 3 Tipps: 79,90, 999,90 oder 309,95 Euro.
Dann tippe ich auf die 309.
Ja, Glück gehabt.
Nee, nicht Glück
Sind
gehabt.
Sind die völlig irre oder was?
Also wie wäre es denn, wenn wir grundsätzlich uns mal davon lösen würden, nach irgendwelchen Äußerlichkeiten Dinge zu beschreiben oder zu
Das können wir nicht.
Zu
das
beurteilen.
Dazu sind wir nicht in der Lage.
Naja, wir könnten ja auch sagen, wir beschäftigen uns vielleicht mal intensiver mit dem Spiel, anstatt mit irgendwelchem Drumherum. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass das Drumherum dann umso wichtiger wird, wenn es nicht gut läuft, dann kann man aber irgendwas rum erzählen. Oder aber man beschäftigt sich mit dem Drumherum, weil man die Sache nicht versteht. Oder weil man keine Ansatzpunkte hat, wie kann ich das denn kritisieren oder wie muss ich das eigentlich beurteilen? Wenn ich so ein Länderspiel sehe und habe da 17 Sachen, die ich sehe und über die ich sprechen kann, da komme ich doch nicht auf die Idee, zumindest nicht über mein Wohnzimmer hinaus irgendetwas über das Hemd von Julian Nagelsmann zu sagen.
Und deswegen hören wir jetzt genau in diesem Moment auch damit auf.
So sieht's aus.
Ja, es sollte nur noch mal diese Absurdität vorführen, womit sich wirklich viele Leute beschäftigt haben. Wobei ich ganz ehrlich das bei Nagelsmann verstehe, weil was der in seiner Hoffenheimer, Leipziger und Bayern-Zeit so vorgeführt hat an Mode, das war zum Teil schon spektakulär. Heute, beziehungsweise am Samstagabend allerdings, war es langweilig. Ja, und umso absurder, dass darüber dann so viel Quatsch breitgetreten wurde. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was zieht er bloß beim Spiel in Mexiko an? Ich stelle mir den Wecker. Anpfiff 2 Uhr nachts. Das muss ich sehen, was der da anhat. So, jetzt kannst du deinen Zettel rausholen mit den 17 Punkten zum Spiel. Ad 1. Wir fangen mit der Aufstellung an. Viererkette findest du schon mal gut.
Ja, Torwart, Scully, Scully finde ich in Ordnung von USA, rechte Seite.
Der spielt wieso Dest links, habe ich nicht verstanden.
Ja, weil sie wahrscheinlich keinen Linksfuß haben. Das haben wir ja fast gemeinsam dann. Also ich glaube nicht, dass Dest ein Linksfuß ist, ne? Habe ich das richtig gesehen?
Der ist rechts, eigentlich Rechtsverteidiger.
Genau, spielt er bei PSV Eindhoven jetzt neuerdings und vorher ja, hat er wenig gespielt. Barcelona, AC Mailand und so. Ach, Barcelona, 67 Spiele, immerhin in den 2 Jahren. Aber gut, also Spaß beiseite. Bevor wir jetzt zu der deutschen Mannschaft kommen, bei USA spielen natürlich auch lauter, so wie bei fast allen Nationalmannschaften, da werden wir gleich noch drauf kommen, Spieler, die auch in großen Ligen und in großen Mannschaften spielen. Das ist eben heutzutage so. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir in Deutschland nicht mehr so viele Wahnsinnstalente produzieren, reicht es manchmal aus, dass eine Nationalmannschaft, die werden immer 11 bis 20 Leute finden, die in irgendwelchen großen europäischen Ligen spielen. Das ist fast bei jeder Nationalmannschaft heutzutage der Fall. Fast, sage ich.
Also USA hat auch ein paar Jungs gerade in der Offensive, die bei hochkarätigen Vereinen spielen.
Pulisic, superschnell AC Mailand. Reina, superschnell Borussia Dortmund. Wea, überragend schnell. Ich glaube, ist das der Sohn von Georges Wea?
Doch, ist der Sohn. Ist sogar der Sohn. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, muss ich sagen. Georges Wea.
Timothy Wea, Juventus Turin. Nachdem er vorher in Lille und Celtic und kurz Paris war. Also, das sind schon mal die 3 Leute vorne. Balogun, gut, immerhin AS Monaco. Jetzt sagen wir mal so, ne? Musa vor der Abwehr, der richtig stark ist und auch schnell, 20 Jahre alt, AC Mailand. Warum spielt denn von uns kein Sechser bei AC Mailand? Weil wenn wir einen Sechser hätten, der würde ja in der Nationalmannschaft spielen.
So früh das Thema Sechser, prima.
So früh schon. Weston McKennie, Juventus Turin. Ne? Also wissen wir ja, vorher mal Schalke, Leeds United, Schalke und so weiter. Also Weston McKennie, da sind schon mal 6 Leute, die alle in teilweise riesengroßen Clubs spielen. Jetzt bist du verschwunden, was ist passiert?
Alles gut, mach weiter.
So, das ist das schon mal. So, Dest hatten wir schon. Der ist jetzt bei PSV Eindhoven. Scully bei Borussia Mönchengladbach. Rechts- und linker Verteidiger. Und dann haben wir Chris Richards. 1,88, Crystal Palace. Ne, immerhin. War mal kurz in Hoffenheim, Bayern München. Der ist 3 Jahre bei Bayern München gewesen. Also Chris Richards kennen wir so ein bisschen. Und
Chris Richards kennen wir alle.
Und Tim Ream. Der ist natürlich schon 36, aber immerhin seit 2015 beim FC Fulham. So, was lehrt uns das? Und Turner, Matt Turner, spielt beim Nottingham Forest. Also bei dem zweiten Verein von Marinakis, der auch Olympiakos und so weiter. Also ich erspare mir jetzt die anderen, die dann vielleicht noch reinkommen können. Ich will nur darauf hinweisen.
Bitte darum.
Ich will nur darauf hinweisen, dass gleich kommt noch eine andere Mannschaft, wo ich dann das auch nochmal so machen möchte. Das spricht dann ja umso mehr für die deutsche Nationalmannschaft, dass sie gegen die dann gewonnen haben. Denn das ist wirklich, das sind schon eine Reihe von guten Spielern. Und in den ersten, das habe ich mir hier notiert, in den ersten 28 Minuten, da hat es schon mal schön gebrannt. So, und dann haben wir schon mal leicht angefangen zu hetzen. Erst übers Hemd von Julian, dann über die Frage, warum spielt Goretzka nicht? Und dann darüber.
Weil er nicht in Form ist.
Ach, Goretzka ist nicht in Form. Goretzka.
Warum so?
Goretzka.
Ja, ist der in Form oder wie?
Okay, der ist nicht in Form. Der Tuchel ist auch bescheuert. Wieso lässt er den in jedem Spiel spielen?
Das stimmt nicht.
Wie das stimmt? Wie das stimmt nicht? Das ist einer der überragenden Leute im Moment bei Bayern München. Und der fokussiert sich sehr auf das Erobern von Bällen. Und das kann er auch. Er ist groß, er ist kopfballstark, er ist aggressiv, er hat einen super.
Dann nehme ich das zurück. Ich habe vielleicht die Bundesliga aus Gründen gerade nicht ganz so verfolgt wie du.
Okay.
Ich sehe es genauso. Dann ist Goretzka eher ein Sechser, als es groß wäre, meiner Meinung nach.
Ja, vor allen Dingen, wenn daneben Gündogan spielt, der ein überragendes Spiel gemacht hat. So, dann über, sagen wir mal, über, also angefangen zu hetzen so ein bisschen. So. Und wo ist denn Führich und wo ist denn Bayer und wo ist Havertz? Bayer ist gar nicht dabei und so weiter. Dann fällt das 1-1, dann kommen unsere langsam in Lauf und es fällt ein Weltklasse-Tor, wo sie hatten ja auch schon ein paar richtig gute Aktionen, wo mein Freund Leroy wieder Slalom läuft und dann Doppelpass mit Gündogan, allein vom Torwart, Abpraller, Gündogan haut ihn rein und so weiter. Aber trotzdem haben wir noch ein bisschen weiter gehetzt. Wie gesagt, wieso spielt eigentlich Goretzka nicht? Und ist Gosens eigentlich der richtige Mann für die Viererkette? Weil er natürlich seine absoluten Stärken in der Offensive hat.
Aber das wissen wir doch.
Dass er und was ist denn mit Fülle? Fülle vorne, ohne Frage, ein sehr guter Abschlussspieler. Aber in der ersten halben Stunde hatte der 3, 4, 5 Situationen, die ganze erste Halbzeit, wo ihm fast jeder Ball wegspringt. Er hatte aussichtsreiche Situationen, er konnte den querspielen, wäre vielleicht ein Tor, der Ausgleich schon eher gefallen. Also die ersten Bälle sind ihm alle weggesprungen und dann hat er falsche Entscheidungen getroffen und so weiter. Irgendwann war so ein Konter, wo er dann nochmal wunderbar einen aussteigen lässt, dann aber versäumt in die lange Ecke den Ball zu legen und vielleicht war der Winkel auch nicht mehr da. Das war seine erste richtig gute Aktion. Also wir haben so ein bisschen rumgehetzt, und ich vor allen Dingen, über die Leute, die ich gerade genannt habe. Und dann habe ich noch gesagt, Musiala, ohne Frage einer der besten jungen Spieler der Welt. Aber er muss natürlich auch mal lernen, nicht in jeder Lebenslage zu dribbeln. Ne? Also bei Karstadt muss er auch schon mal eher zur Kasse gehen, als nochmal sämtliche Wühltische zu umrunden. Da kannst du ja schon mal irgendwas fallen lassen. So, die Halbzeit findet statt. Wir setzen uns ans Fernsehgerät.
Du hast noch ein Fernsehgerät, ne? So einen richtig schönen Fernseher.
Ein Fernseher. So, und dann haben wir erstmal Pause gemacht mit der Quatscherei. So, und dann, sagen wir mal, nach 15, 16, 17 Minuten kommt ein Anruf von Joscha. Das ist die Fortsetzung des gemeinsamen Schauens. Und ich wusste genau, was er sagen wollte. 1-2. Füllkrug. Nach einem super Anspiel von Gosens. 2-1 Musiala.
3-1.
Nach einem super Dribbling von Musiala selbst. Dann spielt er sich den Ball selber weg. Kommt zu spät, wird angeschossen. Der Ball kommt zur Lücke. Lücke tickt ihn zu ihm rüber und er schiebt ihn ein. Also so viel zu unserer und vor allen Dingen auch meiner leichten Kritik an dem einen oder anderen Spieler. Aber so ist es nun mal. Ne? Also es ist ja unbestritten, dass Gosens ein absoluter Top-Junge ist. Aber in der Viererkette, und wir haben es ja auch gesehen, ich meine, da würden auch andere Probleme haben, dem zu folgen. So wie Pulisic, haben wir gesehen, dass Jonathan Tah, da waren sie einmal bei dem Tor waren sie völlig desorientiert. Der Jonathan.
Ja, das.
Was?
Da waren sie komplett durcheinander.
Naja, gut, der irgendjemand läuft auch nach außen und Hummels läuft mit und versperrt dann und fokussiert sich auch so ein bisschen auf außen und auf einmal ist ein kurzes Fenster nach innen frei für Pulisic, was eigentlich Hummels hätte dann schießen können, aber das war dann völlig durcheinander und der kann an Tag vorbei, der dann nicht mehr, also mit 1,90 kriegst du das Fahrgestell da nicht mehr so schnell in die Richtung bewegt gegen diesen Flo und zack war der durch und schießt ein Weltklasse-Tor, ne? Das muss man sagen. Also gegen diese superschnellen Leute und wenn du bei einer EM bestehen willst, dann haben wir ja gesehen, können wir gleich noch drüber reden, wenn so ein Mbappé rechts oder links auftaucht, aber dann ist es auch scheißegal, wer gegen den spielt. Ne? Also Mbappé, da musst du einen normalen Motorrad mitbringen, wenn du da bestehen willst. Das ist schon, das ist eine andere, ja, ist eine andere Welt.
Also, wenn du Gosens Thema schon aufmachst, wir haben keinen richtigen Linksverteidiger momentan anscheinend. Dein Freund Felix Magath bringt jetzt eine mögliche Variante ins Spiel. Aha. Und fragt sich, kann man vielleicht den Führich mal hinten links ausprobieren? Einfach so. Meinst du, das hat er ernst gemeint?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Felix will einfach nur mal so eine Stinkbombe werfen.
Einfach mal provozieren. Ne?
Naja, also ich meine, es ist ja nichts Neues. Die Jungs machen einen guten Job, die machen das Beste, was sie können, aber dass wir keine, sagen wir mal, Armee von top ausgebildeten linken und rechten Verteidigern haben, darüber reden wir jetzt schon jahrelang. Ne? Also es ist eben so. Ne? Und dass wir auch nicht den klassischen Sechser mehr haben, nachdem wir uns entschieden haben, nur noch Tiki-Taka im Spielaufbau zu spielen. Und dass wir selbst Innenverteidiger jahrelang kaum noch hatten und ausgebildet haben. Und dass wir auch keine Mittelstürmer haben. Das haben wir alle schon hunderttausendfach besprochen.
Zum Glück haben wir, zumindest haben wir einen Torwart. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, da stehen wir gut da.
Naja, Torhüter haben wir wie Sand am Meer. Eben. Das ist Wahnsinn, ist das. Wir haben Neuer als einer der besten Torhüter der Welt aller Zeiten. Dann haben wir Ter Stegen, Weltklasse. Dann haben wir Trapp, überragend. Dann haben wir Bernd Leno, auch überragend. Dann haben wir noch irgendeinen vergessen.
Baumann ist mit dabei, aber der ist dann vielleicht doch Kategorie 1b im Vergleich zu den anderen.
Ja, Spielern. Absolut. Ich würde ja auch dann den Riemann mitnehmen von
genau,
von,
den müssen wir als sechsten Torwart mitnehmen.
Von Bochum für die, genau so. Also wenn es nur nach den Torhütern ginge, dann wären wir ganz vorne mit dabei. Und wir haben natürlich auch ein paar überragende Offensivspieler. Gündogan, erste Kategorie. Leroy, erste Kategorie. Musiala, erste Kategorie, wenn man ihm erklärt, dass der Ball für alle da ist, ne? Das lernt man ja schon im Kindergarten, ne? Dass nicht
jeder. Auch mal abgeben.
Genauso, muss auch mal abgeben.
Auf der anderen Seite trotzdem auch schön.
Ja.
Wenn es einer nochmal versucht,
nein, das kann ist das über ein
oder andere Mal auch mehr sein.
Nein, das ist ja klar, das habe ich ja oft genug gesagt, diese individuelle Qualität von Musiala, ich kenne das von keinem anderen Spieler fast auf der Welt. Ich kann mir keinen anderen Spieler ausdenken, der so auf dem Quadratmeter sich um mehrere Leute drumherum winden kann und irgendwie, das sieht alles so, verstehst du, mit seinen schlackernden Armen und mit den schlackernden Beinen, irgendwie tickt er den Ball noch an und irgendwie kommt er durch, das ist ja auch richtig. Aber er übertreibt es dann auch manchmal, aber vielleicht würde er diese Stärke verlieren, wenn er es nicht immer wieder versucht. Denn dieses Versuchen ist ja Versuch und Irrtum, daraus lernt man ja. Und irgendwann, hast du ja gesehen, wenn er das nicht versucht hätte zu dribbeln, wäre dieses dritte Tor nicht gefallen. So, und aber wie gesagt, es gibt Situationen, wo ich dann so in manchen Spielen, wo ich dann denke, ach, jetzt, nachdem er viermal den Ball verloren hat, macht er dann doch das fünfte und sechste Mal. Und dann kann ich, vielleicht muss ich dann auch mal abspielen und spiele mal Doppelpässe und mach mal dieses oder jenes. Aber wie gesagt, wir haben solche Leute, überragende Leute, die absolute Weltklasse besitzen. Und ich würde auch noch ein paar dazu zählen.
Was sagst du denn jetzt eigentlich zu dieser schon gewagten Mittelfeldanordnung? Also mit Wirtz und Musiala finde ich eigentlich richtig gut. Ja,
ja.
Wirtz kannst du ja eigentlich auch fast eher als Stürmer bezeichnen, aber das ist mal nebenbei. Da haben ja viele gesagt, das wird überhaupt nicht gehen. Dann hast du also Wirtz, Musiala, dazu Gündogan, der es top gemacht hat, und Groß, der auf einmal von den allermeisten ist Quatsch, aber von vielen auch auf einmal als Sechser bezeichnet wird, was er ja eigentlich im Grunde gar nicht ist. Ist das auf Dauer die Lösung oder war das jetzt einfach mal ein erster Versuch, mal zu gucken, was man da so machen kann?
Ich sag mal so, ich denke mal, dass Julian Nagelsmann den Pascal Groß auch mal selber erleben wollte. Pascal Groß hat mir damals hier schon in Deutschland gut gefallen, aber ich glaube, er hat ja noch ein Jahr erste Bundesliga gespielt bei Ingolstadt nach dem Aufstieg. Nee, und ist ja vorher schon weggegangen. Ja. Wie auch immer, also Pascal Groß hat in der Premier League wirklich über Jahre bringt er jetzt überragende Leistungen. Seit 2017 ist er dort. Ich meine, 200 Spiele, 29 Tore. Das ist schon mal eine Hausnummer für einen Verein.
Ich habe gelogen. Ich habe gelogen. Der zwei Jahre, die beiden Bundesliga-Jahre noch mitgemacht für Ingolstadt.
Aber schau mal, 165 Spiele, Ingolstadt 17 Tore und 38 Assists. Das spricht eher nicht für einen Sechser. Und das war ja auch so. Er war immer im vorderen Bereich dabei, hat Assists gemacht und das Gleiche. Das steht jetzt bei Brighton Hove Albion hier nicht drin. Aber er ist ein absoluter Top Premier League Spieler geworden. Und dass man ihn mal mit dazu nimmt, ist in Ordnung. Aber er hat ja auch selber gesagt, ich eröffne jetzt nicht den Kampf. Ich sehe meine Rolle als Ergänzungsspieler.
Das Gute bei ihm ist natürlich, dass man ihn auch wirklich auf verschiedenen Positionen einsetzen kann. Was vielleicht sogar auch sein Problem war, dass er nie so dazugenommen worden ist. Ja, weil wir natürlich weiter vorne die Probleme nicht so haben. Da sind schon ein paar andere am Start.
Ja, klar. Also wie gesagt, das ist ja das, weswegen wir auch gesagt haben, naja, Gündogan groß, wer soll denn jetzt da mal Akzente nach hinten setzen? Ne? Und das hat man dann ja auch gesehen. Der Ilkay, ich finde, dass er sich super, super entwickelt hat. Im Übrigen sehe ich jetzt hier wieder Ilkay 32 Jahre, Pascal 32 Jahre. Da waren 5 Spieler von uns dabei, die über 34.
Ja, das war eine
Hummels mit 34.
Eine Rentnertruppe.
Ja, aber das ist ja, ich kann den Julian verstehen, wenn er jetzt erstmal die Aufgabe hat, bis zur EM da eine funktionierende Mannschaft hinzustellen, dann macht es auch Sinn, solche erfahrenen Leute mit dazu zu nehmen. Warum nimmt Barcelona, warum wird Manchester City mit Gündogan hier dauernd Meister? Jetzt hat Barcelona ihn den Ilkay geholt und so weiter. Also das ist schon in Ordnung. Es ist halt dieses grundsätzliche Problem. Egal, ob jetzt Pascal Groß da spielt, ob Kimmich da spielt. In diesem Moment fällt mir wirklich nur Goretzka ein, der neben Kimmich bei Bayern...
Oder Andrich.
Ja, natürlich ist Andrich auch ein wertvoller Spieler. Das hat er ja auch bewiesen. Aber wie gesagt, diese eine Position zu haben von einem Spieler neben so einem Top-Passspieler. Kimmich, einer der besten Passspieler der Welt. Das ist eben so. Aber Fußball besteht eben, wenn der Ball nicht da ist, dann muss er eben auch schon mal hinterherrennen können. Und da
aber Kimmich brauchen wir ja auf der Rechtsverteidigerposition, das ist ja klar, ne?
Oh, okay.
Ja, irgendwann müssen wir da ja hinstellen.
Ah ja. Also ich sag's jetzt mal so, ich sehe hier im Kicker diese Grundordnung, die habe ich schon da, habe ich so gedacht, okay, Sané vorne neben Füllkrug, habe ich im Spiel so nicht gesehen. Wirtz und Musiala so vorne drin, habe ich so nicht gesehen irgendwie. Das sah oft mehr nach einer Dreierkette aus, aber ohne, dass die rechte Bahn besetzt war. Also Gosens war sehr, sehr vorne, weil es ja sein Naturell ist. Und dann,
genau.
Dann haben wir
Bei Ballbesitz ist der im Grunde schon eins weiter vorne.
Und dann ist er noch einen weiter vorne, richtig. So, und dann hast du auf der rechten Seite, meistens war Leroy auf der rechten Seite. Manchmal hat er auch die Seite getauscht. Fakt ist, dass der nicht vorne drin gespielt hat. Das ist einfach so. Und Gündogan und Groß, ab und zu würde ich mir wünschen, dass wir, wenn wir schon mit zwei Achtern spielen und nicht den klassischen Sechser haben, der viele Dinge noch reparieren kann, dass man dann wirklich noch viel kompakter sein muss und enger zusammenrücken muss, auch wenn man im Angriff ist. Dann muss ich eben so eng drauf sein, dass sich ein Gegenkonter nicht entwickeln kann. Sonst hast du mit solchen Spielern keine Chance. Das ist eben so. Aber das ist eben ein strukturelles Problem, was wir haben. Achter haben wir und Zehner haben wir jede Menge. Kann man würfeln letzten Endes. Aber vielleicht kann Goretzka diese Rolle erfüllen, weil bei Bayern München sehe ich das im Moment. Die Tatsache, dass Bayern München im Moment so erfolgreich spielt, hat auch was mit Goretzka zu tun. Weil
dann gehen wir doch mal davon aus, dass er im zweiten Spiel gegen Mexiko starten wird.
Ja, könnte ja sein. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich habe solche Situationen auch erlebt. Wo war denn das? Als ich bei St. Pauli angefangen habe, da hatte ich den Auftrag, die Klasse zu halten, damals 2014, 15. Da habe ich auch gedacht, was machst du denn da jetzt? Da hatte ich auch keine Außenstürmer. Da bin ich sogar so weit gegangen, dass ich links hinten Halstenberg hingestellt habe und davor Bubala. Das war auch ein linker Verteidiger. Und auf der rechten Seite.
Du hast mit einer Sechserkette gespielt, oder?
Nein. Und auf der rechten Seite hatte ich Sebastian Schachten. Oh ja. Als rechten Verteidiger, Fußballgott, Schachte und davor Jan-Philipp Kaller. So,
das heißt, ich hab, Sechserkette.
Nein, zwei rechte Verteidiger, zwei linke Verteidiger. Und
ja, eben.
So, also ich sag mal.
Plus Dreierkette mit drei Innenverteidigern. Macht sieben Verteidiger.
So, das ist jetzt, aber das ist jetzt eine etwas andere Ausrichtung. Man könnte auch auf die Idee kommen, so wie seinerzeit notgedrungen oder gezwungenermaßen Jogi Löw bei der WM in Brasilien, dass man sagt: Wen stellen wir denn als linken Verteidiger hin? Okay, nehmen wir mal Hövedes. Also ich finde den Gedanken, Hövedes als linken Verteidiger aufzustellen, viel charmanter als Führig, weil Führig, ich meine, ich kann natürlich auch die Karriere von dem Jungen kaputt machen. Vielleicht hat Felix aus, keine Ahnung, das ist Quatsch.
Ja, aber wen wollen wir denn da hinstellen?
Nein, ich will nur sagen,
Antonio Rüdiger
Ein solchen Top-Mann wie Führig, der für mich zur Zukunft gehört, genau wie Bayer und wie sie alle heißen. Wir haben ein paar richtig gute Leute, die noch, die jetzt kommen wieder. Den tue ich keinen Gefallen, wenn ich die hinten links hinstelle, umfunktioniere, weil das ist absolut nicht seine Stärke und das ist Schwachsinn. Ja, es ist eben so, wie es ist. Das wäre mir scheißegal, wenn es jetzt auf Sicht haben wir eine ganz andere Diskussion. Wie können wir das verändern, unser ganzes Ausbildungssystem und bla bla bla, das wissen wir ja alles. Aber wenn wir jetzt nur uns auf die EM fokussieren, wo es ja nur darum geht, erfolgreich durch diese EM zu gehen.
Das Ding zu holen, darum geht's doch. Wir sind doch jetzt seit diesem Test gegen die USA, sind wir doch wieder einer der Favoriten auf den Titel.
Was für ein Ding.
Hast du es noch nicht mitbekommen, oder?
Was für ein Ding willst du holen?
Wer den Cup da?
Den Wasserkasten aus der Kabine, oder was? Redest du jetzt von dem EM-Pokal?
Ja, klar, der wunderschöne, den beiden Henkeln.
Ich hab mal einen,
ist das Ding noch?
Den kann man holen, um ihn dann vorne am Spielfeldrand hinzustellen. Aber wenn du den holen willst und mitnehmen willst, dann musst du natürlich schon mal ein bisschen mehr machen. Aber Spaß beiseite, du hast es ja, ich habe es ja gerade gesagt, wenn es nur darum geht, erfolgreich zu sein, Borussia Mönchengladbach, als ich da war, linker Verteidiger Aschanin. Da hatte ich zwei Innenverteidiger. Wir reden vom Jahre 2002, oder?
Schieß mich tot.
So, 2002. Aschanin, linker Verteidiger. Der hatte auch keinen linken Fuß, aber der hat die Seite zugemacht. Rechter Verteidiger Bernd Kortschinetz. Der hat vorne keine Tore geschossen, also habe ich gesagt, Bernd, du bist aggressiv, du bist schnell, du spielst jetzt mal hinten rechts. Da war Max Eberl jetzt nicht so begeistert von. Was soll ich machen? Ich wollte ja mehr Spiele gewinnen, um die Klasse zu halten. Und so ist es dann.
Also wen stellen wir jetzt dann links hin?
Ja, ist egal. Kannst du es?
Rüdiger.
Alaba.
Nein. Was ist denn mit unserem Freund Raum? Der ist eigentlich auch ein bisschen nach vorne eher, ne?
Ja, das sind.
Auch der wird spielen.
Ich hab's ja gesagt, das sind alles Leute, die im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob wir nur Leute haben durchkommen lassen, die in der Offensive Stärken haben. Ja. Ich erlebe das seit Jahren. Denk mal, als ich bei 1860 München war, dieses Problem gibt es schon seit langen Jahren. Miki Stevic verpflichtet mich für 60 München. Ich habe die erste Trainingseinheit und die waren in Abstiegsgefahr. Ich gucke auf den Platz und habe vorher schon gefragt, was ist denn mit Julian Baumgartlinger? Er spielt denn nicht. Ich sage, wie spielt er nicht?
Wo sind die Abwehrspieler? Wo sind die Defensiven?
Und wo ist Hollebart? Ist nicht gut genug. Dann gucke ich ins Training rein. Micky, tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Ich gucke ins erste Training. Die beiden besten Spieler von der Aggressivität her, vom Willen her, vom Durchsetzungsvermögen, von allem her, waren Julian Baumgartlinger, der danach eine Top-Karriere gemacht hat, und José Hollebas. So, Julian Baumgartlinger konnte dann noch zwei Spiele für mich spielen als Sechser, hat alle Zweikämpfe gewonnen und ist dann, weil sie gepennt haben, ablösefrei nach Austria Wien gegangen, obwohl ich gesagt habe, bleib doch mal hier. Aber dann hat er eine super Karriere hingelegt. Und José Hollebas, der hatte schon ein Angebot aus Belgien. Und ich habe gesagt, José, ich habe den in den letzten beiden Spielen als linken Verteidiger aufgestellt. Linker Verteidiger. Groß, schnell, kopfballstark, super zweikampfstark. Kein Mensch ist an ihm vorbeigekommen. Und nach vorne Wir haben dann daran gearbeitet, dass sein linker Huf.
Es ist ja vor allen Dingen, es ist ja auch nicht das berühmte Hexenwerk, oder? Ich meine, das wird jetzt natürlich bei der Nationalmannschaft relativ schwierig sein, jemanden sozusagen umzuschulen, aber ganz grundsätzlich müsste das doch eigentlich möglich sein.
Ja, das
oder?
Kann irgendwie möglich sein. Ich muss ja nur ein bestimmtes Anforderungsprofil haben. Wenn ich natürlich das Anforderungsprofil habe, wie viel Flanken haut er jetzt rein? Und wie oft schießt er denn jetzt aufs Tor? Und was hat er jetzt für ein überragendes Spielverständnis? Verstehst du? Wenn ich in Spanien früher, als ich mit Jupp in Spanien war, da sind mir dauernd Innenverteidiger aus Südamerika angeboten worden. Mit 17.000 Videos. Da wurden nur Offensivaktionen gezeigt, so wie Lucio 3.0. Verstehst du? Du hast gar nicht gesehen, ob die was in der Defensive konnten. Die haben nur nach vorne.
Guck mal, wie der nach vorne spielt.
Ja, genau. Dann habe ich immer gesagt, gibt's denn auch Defensivaktionen von dem? Heutzutage ist das was anderes. Heute gibt's diese Scouting-Tools, da drückst du auf den Knopf, dann siehst du sämtliche Zweikämpfe. Mehr oder weniger. So. Also. So ein Gedanke zu sagen, so, damit beschäftige ich mich jetzt mal. Das Anforderungsprofil für einen linken Verteidiger für mich wäre jetzt, das erste wäre für mich, dass der in der Lage ist, den schnellsten Spieler, den es hier in der Bundesliga gibt, bremsen zu können. Egal wie. Entweder indem er so super antizipiert oder indem er ähnlich schnell ist. Er muss ja nicht genauso schnell sein. Es gibt auch Abwehrtechniken, wo man jemanden gegen seine Schulter laufen lassen kann. Aber da muss man erstmal einen guten Antritt haben. Denn wenn der Antritt so ist wie meine Oma, dass man jemanden beim Laufen die Schuhe besohlen kann, dann kann ich noch nicht mal ihm in den Weg laufen.
Noch nicht mal faulen.
Dann genau so. Ja, ist ja kein Faulen. Ich muss nur mal so ein bisschen den Laufweg.
Ich sag ja, wenn ich aber zu langsam bin, dann kann ich den noch nicht mal faulen, ja, weil dann ist er schon weg.
Aber mit einem gewissen Antritt, Mbappé kannst du nicht überholen. Dann musst du ein Motorrad haben. Aber du kannst zumindest, wenn jemand losläuft, mit einem guten Antritt so ein bisschen schräg laufen, dass er gegen meine Schulter läuft. Das ist kein Foul, aber er kommt auch nicht weg. Ist egal. Also solche Geschichten. Und José Hollebas habe ich dann ein Jahr später, der hat dann ein Jahr bei mir linker Verteidiger gespielt, dann bin ich unglücklicherweise nach Olympiakos Piräus gegangen. So, und dann habe ich nach zwei Wochen habe ich zu Marinakis gesagt, ich möchte gerne José Hollebas von 1860 München verpflichten. Da hat er mich für komplett verrückt erklärt. Wir waren sogar da im Trainingslager in Bad Wörishofen mit Olympiakos, haben da rumgehampelt und haben gegen 60 gespielt. Ich will den Hollebas haben. Und zweite Liga, bla bla bla, weil der hatte von Fußball sowieso keine Ahnung, aber verstehst du? Dann habe ich José verpflichtet, bin nach 6 Wochen rausgeschmissen worden und in den 6 Wochen habe ich jeden Tag mit José Flanken geübt. Und José hatte eine super Linksflanke, immer mehr, der ist nach jedem Training da geblieben, hat geübt, schießen konnte er sowieso schon. Schnell und aggressiv war er sowieso schon. So, und ein paar Monate später ruft dieser Marinakis mich an und sagt, hast du recht gehabt? Denn José war mittlerweile nicht nur zum absoluten Stammspieler bei Olympiakos geworden, mit dem anderen Trainer, den er da verpflichtet hat aus Spanien, wie hieß er jetzt nochmal? Scheißegal. Sondern auch Nationalspieler von Griechenland und hat das jahrelang durchgezogen, ist nach England gegangen, überall.
Bei Watford hat er noch gespielt
und Rom und all so ein Scheiß, weil ich ihn umfunktioniert habe zum linken Verteidiger.
Dann macht jetzt dem Nagelsmann bitte einen Vorschlag hier. Musst du jetzt nicht hier machen, sondern ne,
ja, aber du musst bitte bis
jetzt hören wir mal,
ja, aber du musst
Aufgabe bis nächste Woche.
Du musst
Aufgabe bis nächste Woche Spieler identifizieren und das dem Nagelsmann mal sagen, wie er das macht bis zur EM, den auf die Position zu bringen. Okay?
Da musst du erstmal einen haben, der schnell genug ist, der den linken Fuß hat.
Den Linksfuß kannst du vergessen.
Linksfuß kannst du vergessen, okay. Aber ja, es gibt ja vielleicht Linksaußen irgendwo. Irgendein Linksaußen, der sich versteckt. Wo alle sagen, Mensch, der schießt nicht genug Tore. Da muss man genau hingucken. Der schießt nicht genug Tore. Ich sag dir, solche Leute sitzen irgendwo auf der Bank oder auf der Tribüne rum, weil die Leute zu dämlich sind. Na komm, ist egal. Und so einen würde ich auch rechts hinstellen und dann habe ich den Laden hinten erstmal schon mal dicht. So, und wenn ich jetzt nicht...
Was ist mit Hummels?
Wenn ich rechts und links... Und neben Hummels. Absolut.
Also findest du das mit Hummels gut, dass der jetzt wieder dabei ist?
Hummels finde ich nicht schlecht. Ich habe ihn sehr kritisiert und er hat natürlich auch verloren an Schnelligkeit, das ist ja klar. Aber er hat jetzt etwas daran geändert. Also nicht geändert, sondern er hat irgendwas umgestellt mit seiner Ernährung. Man sieht, dass er viel fitter ist. Er hat ja diese Verletzung, die er immer hatte, das ist ja bei Reus das Gleiche. Wenn du immer wieder, jedes Jahr mal Wochen und Monate lang verletzt bist, hast du irgendwann mal ein Problem. Das ist eben so. Ne? Und Hummels als jemand, sein Passspiel in der Offensive ist überragend. Das macht ja, ist ja auch schon mal schön, wenn man hinten jemanden hat, der auch schon mit Außenriss irgendwie einen gefährlichen Pass in die Tiefe spielen kann oder eine gute Spieleröffnung hat und nicht nur auf den Ball tritt, mit der Sohle so ein bisschen hin und her und den 17 mal hin und her spielen. Das macht schon Sinn. Aber wie gesagt, da würde ich mal gucken, wie ich das irgendwie so hinkriege. Jonathan Tah ist für mich ein absoluter Kandidat, weil der mich überzeugt in diesem
also
Jahr.
Also auch wenn, eine kleine Idee noch, auch du bist ja wirklich ein Feind der Dreierkette, aber wenn wir diese Problematik haben, ja, mit den angesprochenen Außen, wäre es da nicht vielleicht doch sinnvoll zu sagen, okay, in dieser Situation müssen wir vielleicht doch eher auf eine Dreierkette gehen und spielen mit, vielleicht sogar mit Rüdiger, Hummels und Tah.
Rüdiger, Hummels, Tah. Und dann links und rechts, was machen wir da?
Ja, da können wir variieren, weil du hast ja dann hinten schon mal drei. Die sind ja dann auch mitverantwortlich, die Seite mit zuzumachen jeweils, oder sehe ich das falsch? Bei Ballbesitzgegner. Also könnte man links auf jeden Fall Gosens nehmen und rechts feel free.
Genau. Also keine schlechte Idee, wenn es nicht meine präferierte Grundordnung, nur man muss ja das nehmen, was man hat.
Hat.
So, und insofern hast du nicht Unrecht. Aber dann möchte ich nicht erleben, dass ich vom Bildschirm sitze im nächsten Sommer und frage mich, wie wollen die jetzt gegen eine 4-3-3 des Gegners operieren, wenn sie dann anfangen mit 3-5-2 zu spielen oder mit 5-3-2 zu spielen. Verstehst du, was ich meine? Weil du dann auf den Außen, da kommt ja nicht nur Mbappé und was weiß ich, wie die alle heißen, anmarschiert, sondern auch noch ein rechter Offensivverteidiger und linker Offensivverteidiger. Dann würde es Sinn machen, sich so zu verhalten wie Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli, was ich aus der Entfernung vorher schon die ganze Zeit gehofft habe, dass Schulle das mal macht, dass man eben ein 5-4-1 in der Defensive anwendet, was zwar zu einem leichten strukturellen Unterzahl im Zentrum führt, weil im Zentrum fast immer drei Gegner rumturnen, aber ich habe lieber im Zentrum eine strukturelle Unterzahl, als dass ich außen immer hinterher renne. Oder dass mir mein linker Verteidiger Gosens auf den rechten Verteidiger schieben muss und hinter sich riesen Löcher lässt. Also dieses 5-4-1 gegen den Ball ist auch eine Möglichkeit. Dann kann ich ja trotzdem nach vorne spielen, wie er will. Wenn ich vorne Musiala wird, keine Ahnung, was ich da alles machen kann. Ne, wenn ich rechts und links, dann habe ich fünf Leute und dann habe ich immer noch fünf. Dann kann ich, keine Ahnung, mit Goretzka, Kimmich, Goretzka, Gündogan oder Goretzka, Kimmich, Gündogan und dann gut, dann wird es schon eng. Dann habe ich vorne nur noch zwei. Das ist natürlich das Problem, weil du die Außenstürmer nicht bringen kannst. Wenn du, verstehst du, dann kann ich von Sané, Wirtz und Musiala, um jetzt mal in der letzten Aufstellung zu bleiben, nur zwei bringen. Verstehst du? Denn wir wollen ja vorne weiter mit Uwe Seeler 3.0 spielen. Oder Gerd Müller 3.0. Also hast so. Aber das sind unsere größten, das sind die Probleme, die du hast. Dann hast du am Ende, so, ist scheißegal jetzt. Also wir haben es jetzt im Kasten. Was soll ich jetzt sagen?
Ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie das gegen Mexiko läuft. Ob er vielleicht auch von der Grundformation noch mal was anderes ausprobiert. Und dann sind wir ein bisschen schlauer, was man ja nicht vergessen darf, bei aller zum Teil da gewesenen Fatalismus, der jetzt ja wieder weg ist. Aber wir haben ja noch immerhin diesmal alleine schon auf der Bank Süle und Havertz und eben Goretzka und Brandt und Führich.
Ja.
Raum noch für die Seite, Hofmann, Behrens noch für vorne rein, Andrich. Und dann sind ein paar noch nicht dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man von vornherein sagen muss, also die Vorrunde überstehen.
Nein.
Das ist ganz schwer.
Ich sag ja, wir haben viele gute Spieler. Das Problem ist nicht die Anzahl guter Spieler, sondern das Problem ist, auf bestimmten Positionen eine Organisation, also Spieler hinzustellen, dass du eben auch deine Top-Spieler in der Offensive bringen kannst. Das, ich kann das ja verstehen. Was, du musst ja jedes Mal dich entscheiden. Wenn ich mit Füllkrug vorne spiele, so, und ich will Musiala, Wirtz und Sané bringen, und statt Wirtz kann ich dann auch mal Havertz bringen, meine Ahnung, keine Ahnung, oder Gnabry irgendwann mal. So, diese drei von diesen Leuten gehören auf den Platz. So, dann habe ich auch schon mal vier Spieler. So, dann brauche ich aber noch zwei vor der Abwehr. Da kann ich ja nicht einen hinstellen. Ich kann ja nicht Wirtz und dann was, noch Gündogan oder was. Da kann ich gleich die weiße Fahne hissen und sagen, ich will nicht.
Wieso? Wir machen 6 Tore und wenn ihr 5 macht, ist okay.
So. Das heißt, die Notwendigkeit, irgendwie mit einer Viererkette zu spielen, wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen wollen, ist einfach da. In dem Moment, wo du eine Fünferkette bringst und stellst Gosens nach links, dann musst du Sané nach rechts stellen. So, dann kann er mal wieder hinterherlaufen, 70 Meter und kann alle.
Das kann der, der ist jung.
Ja, klar kann der das. Natürlich kann er das. Aber ich meine, andere machen es dann aber nicht. Und dann fehlt dir vorne vielleicht diese.
Also was auf jeden Fall ja unstrittig ist, dieser Trainerwechsel hat, oh Wunder, wie so häufig was bewirkt. Ja. Warum ist das immer so? Warum muss das immer so sein, Ewald?
Lass uns doch mal abwarten, ein bisschen.
Ja, natürlich.
Rudi Völler hat ein Spiel gemacht und ganz Deutschland ist mir ins Gesicht gesprungen, inklusive deiner Person. Jetzt muss Rudi weitermachen. Jetzt sind wir bei Julian Nagelsmann. Wie wäre es, wenn wir jetzt beim nächsten Spiel erstmal wieder einen anderen nehmen und dann immer so
das
weiter?
Ist, glaub ich, das ist die beste Idee, weil ich glaube auch, für dieses Spiel wäre es relativ egal gewesen, wer draußen sitzt, weil alle wirklich Vollgas gegangen wären. Jeder, der spielt, jeder, der reinkommt. Und dann muss ich in diesem Zusammenhang, ist mir aufgefallen, dass ich eine Sache von Nagelsmann merkwürdig fand, als er auf irgendeiner PK erzählt hat, dass mit 11 Freunde ist Käse und so und in der Schule wollte ich auch nicht mit allen Kakao trinken. Ich finde, es ist doch eigentlich genau das Gegenteil jetzt wichtig. Also, dass man wirklich diese Einheit hinbekommt von den, weiß ich nicht, wie viel sind es bei der EM? 23 Leute, 26 Leute?
Ich möchte das nicht kommentieren. Ich habe es nicht gehört und ich hoffe für Julian, dass er das auch nicht so gemeint hat. Es ist völlig klar, dass du jetzt nicht eine Freundschaft mit jedem Einzelnen haben kannst in so einer großen Gruppe. Aber
darum geht's ja auch nicht.
So, aber das so wegzudiskutieren und so zu tun, als wenn so irgendwie so 11 Leute oder 16 Leute da so wie so eine Truppe von Geschäftsleuten sich zusammentrifft und dann irgendwie meint, sie können irgendwas erreichen, dann erinnere ich nur an das Geschäftsmodell, das ist auch gar kein Geschäftsmodell, an das Modell Heidenheim, wo Frank Schmidt mit Spielern, die bei vielen Mannschaften gar nicht genommen würden, diese Spieler so weiterentwickelt und einen Zusammenhalt und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, mit Hilfe dieser Leute, dass es schwer ist, diese Mannschaft zu besiegen. Und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, und vielleicht hat Julian das als Spieler selber nicht erlebt, der ist ja nun als Jugendlicher schon, der hat ja schon nicht weitergespielt. Das ist das, was ich immer sage. Das sind Dinge, die eine große Rolle spielen. Im Leben generell, in jeder Gruppe, die zusammenarbeitet. Und das ist auch beim Fußball der Fall. So, und ich kann mit so einem Zusammenhalt, mit etwas, was wirklich, wo sich wirklich auf rein technische Art und technokratische Art und Weise, rein so vom Intellekt her, wirst du so einen Zusammenhalt nicht erreichen. Punkt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Wie gesagt, mich hat es einfach gewundert. Also das passt ja eigentlich auch gar nicht vom Ansatz zu her, weil du musst ja jetzt schon das Ganze als Einheit irgendwie wuppen. Das haben wir ja auch 100-mal besprochen. Warum reisen dann auch die Leute, die verletzt sind, nicht vielleicht an, muss jetzt nicht gerade in die USA sein, aber wenn die sich in Frankfurt treffen, kann man da trotzdem hinfahren. Egal.
Vielleicht noch den letzten Satz noch dazu. Ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen, aber dieses Thema Abwehrverhalten, das muss jede Mannschaft in den Griff kriegen, auch unsere deutsche Nationalmannschaft. Und wenn ich etwas kritisch auch in diesem Spiel sehen darf, dann ist es nach wie vor unser Abwehrverhalten. Du brauchst eine totale Kompaktheit. Ich habe es eben schon gesagt, wenn Groß und Gündogan vor der Abwehr spielen und hinter ihnen sind 15 Meter oder 20 Meter Platz und du spielst gegen irgendjemanden, der ein bisschen schneller ist als du, bist du chancenlos. Das heißt, wir brauchen diese absolute Kompaktheit. Das haben wir ab und zu nicht gehabt. Hinter der ersten offensiven Reihe waren oft und auch hinter der zweiten Reihe waren oft Löcher und Lücken, die du nicht stopfen kannst. Das geht nur kollektiv, indem du ganz, ganz eng bist und dann musst du den Ballführenden attackieren und dann kommt der Spezialist und nimmt den Ball weg. Das sind Sachen, die du in jedem beschissenen Training und in jedem Spiel coachen muss. Und das sehe ich zu wenig, weil wir das grundsätzlich unterbewerten. Dieses, weißt du, jemand greift einen an, wenn jemand schon mir den Gefallen tut, einen gegnerischen Ballführenden unter Druck zu setzen und ich sehe dann im Umfeld von 3 bis 5 Metern irgendjemanden da drumherum traben, der dem die Daumen drückt und nicht auf die Idee kommt, da muss ich jetzt hin, der hält ihn so unter Druck, jetzt kann ich den Ball vielleicht klauen. Das ist eine Trainersache, das muss permanent gecoacht werden, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Was, das war das Erfolgsmodell, jedenfalls bis vor kurzem, von Union Berlin. Und wird es auch wieder sein. Das ist einfach so. Das, verstehst du, die, kompakt und dann kollektiv Ball zurückerobern. Und das haben wir manchmal ja auch hingekriegt. Aber das ist etwas, was wir hinbekommen müssen, gerade aufgrund dieses Fehlens von bestimmten Spezialisten auf entsprechenden Positionen, rechts, links, Sechser. Also, da können wir jetzt mal dran arbeiten.
Ja, was das Gute ist ja, wir sind wenigstens bei der EM dabei. Ne? Das war schon mal positiv.
Wer denn nicht?
Ja, zum Beispiel die Holländer. Die schwitzen ganz schön. Heute Abend in Griechenland, da brennt's im wahrsten Sinne des Wortes. Also die müssen noch zittern. Der ein oder andere Favorit ist dann vielleicht doch nicht dabei bei der EM. Obwohl, wie viel haben wir, wie viele Teilnehmer? 24?
Ich habe keine Ahnung.
32? Ich 64?
Ich tippe eher auf 48 so. Ich muss sagen, ich habe irgendwie die Motivation für diese fußballerischen Großereignisse, die geht mir gerade so ein bisschen ab. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, so einzelne Dinge jetzt zu analysieren. Ich weiß gar nicht, wie viele da sind, aber es ist schon erstaunlich.
32
sein. Es ist schon erstaunlich. Hatten wir nicht vor kurzem die Holländer gelobt, dass die, waren die nicht bei der WM auch irgendwie gut?
Ja, es geht alles schnell. Es geht alles schnell.
Und jetzt sind sie plötzlich, ich habe keine Ahnung, jetzt sind sie plötzlich in Gefahr, die EM zu verpassen. Das ist doch.
Naja, es ist die Frankreich-Gruppe. Frankreich ist durch, nachdem sie 2-1 in den Niederlanden gewonnen haben. Mhm. Und die müssen sich jetzt mit Griechenland schlagen sich mit Griechenland um Platz 2. Mhm. Und die spielen heute in Griechenland. Also sollte Griechenland das Ding gewinnen heute Abend, dann sieht es schlecht aus. Dann gibt es noch theoretische Restchancen, was dann im letzten Gruppenspiel passiert. Aber irgendwie haben die Niederländer reichlich viele Verletzte und Koeman schlägt auch um sich. Hat mich auch gewundert, hat namentlich Xavi Simons von RB, ziemlich zerlegt öffentlich in der PK. Wenn das ein Trainer macht, ist das ja selten Zeichen von Souveränität, oder?
Naja, was heißt selten Zeichen von Souveränität? Es ist, ich meine, bei den Holländern, mittlerweile habe ich so den Überblick verloren, wer jetzt sein Nationaltrainer ist. Ne? Also die haben so ein, es ist irgendwie ein Pool von Van Gaal, Koeman, De Boer, fallen mir die anderen 2, 3 nicht ein. Das ist so ein Pool, der sich so im Rhythmus von 4 Jahren umeinander dreht, sagen wir mal. Vielleicht ist es jetzt auch falsch, was ich sage, aber das ist mein Gefühl. Das ist so gefühlt. Und bei allem Respekt, Wout Weghorst vorne als Mittelstürmer hinzustellen, bei allem Respekt.
Die sind alle verletzt. Alle.
Ach, die anderen sind alle verletzt.
Ja.
Malen. Könnte spielen, okay. Keine Ahnung. Bergwijn ist eigentlich ein guter Offensivspieler, wenn ich das so. Brobbey ist auch nicht. Ist auch nicht so schlecht. Also ich sag mal, wenn ich. Wo ist Dumfries? Dumfries spielt rechts vorne. Interessant. Dumfries, warum? Gertrüd hinten, Van Dijk, Ake, Hartmann, keine Ahnung. Also De Roon. Es tut mir leid. Malen spielt, macht bei Dortmund eine Weltklasse-Figur. Frimpong, er war bis vor kurzem gar nicht in der Nationalmannschaft. Das ist einer der besten. Weißt du, wenn ich Frimpong vorne rechts hinschie, statt Dumfries, dann kann Dumfries hinten rechts spielen und Frimpong davor. So eine Seite gibt es im europäischen Fußball nicht. Ich weiß nicht, ob Koeman möchte, dass die Spieler ähnlich langsam sind, wie er selber früher war. Kann ja sein. Bergwijn, Xavi. Xavi, ich habe das schon mal gesagt, Xavi hat am Anfang mit dem Spanier da bei Leipzig, der im Moment nicht spielt.
Olmo.
Mit Olmo Weltklasse-Aktionen gehabt, aber je mehr ich den jetzt gesehen habe, umso mehr ist mir das auf die Nerven gegangen. Seine Fallerei, seine Schwalben, der ganze Quatsch. Und dauernd so zu gucken, als wenn ihm jemand die Tüte Kaugummis weggenommen hätte. Diese Ausstrahlung. Und wenn ich jetzt sehe, dass er auf der linken offensiven Seite spielt und hat gegen sich Coman vor ihm und Klaus, der von hinten kommt. Klaus, der mal bei Arminia Bielefeld gespielt hat. Der eine Weltklasse-Frank. Genau, wahrscheinlich bezieht er sich auf diese Situation. Klaus hat eine Top-Flanke nach der anderen reingebracht, aus der dann auch schon mal ein Tor von, das zweite Tor von, oder was war es, das zweite, das erste?
Nee, von, das zweite.
Von
Mbappé.
Von dem Übergalaktischen gefallen ist. So, und kann schon mal sein, dass Xavi das nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass man auch verteidigen muss. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde das komisch, manchmal finde ich es komisch, welche Leute da so hingestellt werden. Aber ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem seit langen, langen Jahren in der holländischen Nationalmannschaft ist, diese Weltklasse-Leute, die sie da haben, irgendwie so anzuordnen, dass sie dann das auch mal auf den Platz bringen. Vielleicht bräuchten die auch mal einen Anstoß von draußen.
Ja, das wäre doch auch noch eine Aufgabe für dich. Wenn es dann mit Deutschland nicht geklappt hat.
Helemaal goed gedaan. Een goede aanval van de rechte buitenkant. Met Dumfries en Frimpong. Frimpong met een voorzet van de rechts. Van de rechte buitenkant. Met een voorzet van de rechte buitenkant.
Das Geile ist, du könntest sofort Co-Kommentator sein im holländischen Fernsehen. Dann müssen wir das nochmal anschieben.
Bergwijn. Mit einem Huckskopf von Abstand, mit einem verschitterten Huckskopf von Abstand, Doelpunt von den Niederlands. Für Orange.
Okay.
2-2.
Mach mir nicht fertig.
So. Also, das
ist, eine Sache wollte ich noch wissen von dir.
Mir erschließt sich das nicht, was da los ist, aber wie gesagt, das ist sind hausgemachte Probleme da. Ist egal. Also, das war das
eine kleine. Ja. Eine kleine Anekdote, ein bisschen haben wir noch. Ne? Lass uns noch ganz kurz über, bevor ich das mache, machen wir noch einmal kurz, was erlaube Luxemburg eigentlich? Luxemburg zur EM oder wie?
Das ist für mich der absolute Höhepunkt. Also ich hab einen Artikel gelesen, wie heißt er jetzt nochmal? Der langjährige frühere Nationaltrainer von Luxemburg.
Jetzt kommst du wieder was.
Ja, ich krieg's jetzt nicht hin. Überragend. Das war ein Artikel, so sagen wir mal, jemand, der lange Jahre, ich glaube, der war 14 Jahre, ich guck mal gerade, 14 Jahre Nationalspieler von Luxemburg.
Guy Ellers.
Nein.
Keine Ahnung. Paul Philipp.
Nein, ich glaube, der Flo Willett hatte mir das geschickt. Ich muss mal eben gucken. Vielleicht finde ich das jetzt auf die Schnelle. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich es sonst gesehen hätte. Luxemburg.
Also es war keiner länger als Paul Philipp. Der war 16 Jahre da Trainer. Paul Philipp wahrscheinlich.
So, jetzt habe ich hier einen Artikel. Der Schnauz. Das ist das, was Flo mir geschickt hat. Das Schnauzbartvermächtnis, warum Luxemburg plötzlich ernst zu nehmen ist. Paul Philipp, genau so. Du hast recht. Paul Philipp ist jetzt 72 Jahre alt. Er war 14 Jahre Nationalspieler, 16 Jahre Nationaltrainer und ist jetzt seit 19 Jahren Verbandspräsident.
Der schlägt dich sogar mit seinen
Zahlen. Und dann schreibt der Kicker, Mr. Luxemburg, ein Leben in der Niederlage. Sein Engagement genauso ungebrochen wie sein ewiger Schnauzbart. Ich kenne nichts anderes, sagte er im März der britischen Daily Mail. Es ist für mich viel mehr als ein Job. So, jetzt weiß ich nicht genau, wer der aktuelle Nationaltrainer ist. Das sehe ich aber jetzt hier in der Aufstellung.
Luc Holz.
Orge Hareige und Luc Holz. Gut, meinetwegen. Also ich sag jetzt mal, wenn ich das richtig sehe, haben sie noch wie viele Spiele? 3 Spiele oder 2?
Also Luxemburg hat noch 3 Spiele.
So.
Haben 2 Punkte Rückstand auf Platz 2. Da steht momentan die Slowakei. Portugal ist in der Gruppe durch. Sie spielen heute oder morgen zu Hause gegen die Slowakei, haben es also quasi noch selbst in der Hand.
Wenn dir jemand erzählt, Luxemburg qualifiziert sich für eine Europameisterschaft und ist kurz davor, diesen Traum auch zu erfüllen. Das ist ja Wahnsinn. Und sie haben
kommen wir wieder zum Thema Einheit. Das kannst du mir nicht anders erklären. Also natürlich sind da ein paar dabei, die mittlerweile in Europa auch spielen, aber da ist, glaube ich, der Mainzer Barreiro ist sozusagen vom Potenzial der herausragende Mann. Der ist ja noch wirklich gut, aber ansonsten ist das jetzt alles eher überschaubar, wo die so unterwegs sind.
Ja, das stimmt. Also Kurci, der Mittelstürmer, spielt irgendwo war auch in Mainz 5 Jahre lang. Royal Franck Borin, ich weiß nicht, ob das Luxemburg ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber Barreiro ist in Mainz. Sinani ist beim FC St. Pauli die Nummer 10. Sinani ist beim FC St. Pauli. Christopher Martins, 26 Jahre alt, spielt bei Spartak Moskau. Das ist die Viererkette 5-4-1. Till auf der rechten Seite spielt bei AIK Stockholm. Gut, das ist jetzt nicht die erste Liga in Europa. Der linke Verteidiger bei Vitesse Arnheim, Michel Gonçalves Pinto. Carlsson, der Innenverteidiger bei St. Pölten in Österreich. Chanot.
Aber spielen, das kannst du ja am Beispiel Sinani nochmal ganz gut verdeutlichen. Ja. Spielen ist ja auch immer noch was anderes, als da geführt zu werden, ne?
Okay, also, aber Sinani, auch jetzt in Island, habe ich das gesehen, hatte richtig gute Aktionen. Ajaccio, der andere Innenverteidiger bei Ajaccio, Mamutovic, spielt bei ZSKA Sofia. Also ich sag mal, und der rechte Verteidiger beim 1. FC Magdeburg, die in der 2. Liga im Moment eine Top-Rolle spielen, und so weiter und so fort. Also ich will mal sagen, ich kann mich nicht dran, Union Saint-Gilloise, der Torwart spielt in Belgien, beim letztjährigen belgischen Meister. So, das sind Spieler von Luxemburg. Und das ist jetzt, sagen wir mal, wie groß ist Luxemburg? Wie ist das so?
Von der Eickel.
Ist das so irgendwie mit Mönchengladbach zu vergleichen? 300.000 Einwohner oder so?
Nicht viel mehr. Das werde ich knallhart recherchieren, während du noch mal kurz ein Sätzchen sagst. Aber viel mehr haben sie nicht. Ja, und da sind ja die meisten auch am Wochenende gar nicht da, ne?
Wer ist nicht da?
Naja, in Luxemburg wohnen ja nun auch viele Leute, die da nur beruflich tätig sind, sozusagen, ja. As you know. Also, du hast ganz gut getippt. Es sind sogar offiziell über 600.000 Einwohner, die sie haben. Aber nochmal, da gibt es eine Menge Jobs auch für Leute aus dem umliegenden Umland und umliegenden Ausland. Wie kriegen die das bitte hin, mit so wenigen Leuten eine Nationalmannschaft zu formen, die irgendwann doch zur EM fährt?
Naja, so weit,
da Scouts hinschicken.
Ganz so weit ist es noch nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass sich etwas verändert hat. Es hat sich etwas im internationalen Fußball verändert. Und während wir kontinuierlich eingepennt sind hier in Deutschland, hat sich überall alles weiterentwickelt.
Aber das hat Berti doch schon 1994 gesagt. Es gibt keine Kleinen mehr, ja.
Ja, das ist ja richtig. Aber ich meine, wenn ich 7 Millionen Leute hier rumrennen habe, die Fußball spielen, und ich würde irgendwie ein vernünftiges System installieren, dass ich die Top-Leute so ausbilde, dass sie sich noch weiterentwickeln, dann glaube ich, dass wir hier eine andere Situation heutzutage haben.
Darüber werden wir auch bald sprechen. So viel schon mal als kleiner Appetizer, sagen wir mal. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das Thema Nachwuchsausbildung etc. werden wir hier mal ausführlich mit Hannes Wolf, der jetzt dafür ja verantwortlich ist, besprechen. Das dauert noch einen Moment, aber wir haben das nicht vergessen. Der ein oder andere wird sich ja bestimmt schon fragen, warum haben die darüber eigentlich noch nicht gesprochen.
Olesen kommt rein, spielt beim 1. FC Köln. Jans kommt rein und spielt bei Waldhof Mannheim. Dann kommt noch Gerson Rodriguez rein, der bei Sivasspor in der Türkei spielt. So, und jetzt nochmal ganz kurz diese Geschichte. Gerson Rodriguez kommt rein, wenn ich das richtig sehe, direkt zur Halbzeit. Nee, doch. Direkt zur Halbzeit kommt er rein, eine Minute später schießt er das 1-1 mit einem super Weitschuss. So, dann ging das so hin und her, keine Ahnung, Luxemburg hat Chancen gehabt. Dann ist kurz vor Schluss hat Island eine unglaubliche Chance mit einer Flanke von rechts. Und am zweiten Pfosten braucht einer nur das leere Tor treffen, so aus 3-4 Metern schießt gegen den Pfosten. So, in der 95. Minute passiert Folgendes. Island schmeißt alles nach vorne. Ich habe den Kurzbericht gesehen. Eckball, der Torwart ist vorne. Konter. Langer Ball in die gegnerische Hälfte. Gerson Rodriguez setzt sich durch. Wird irgendwie in Position gebracht, halb rechts, Höhe 16, also ein bisschen halb rechts, das Tor leer, kein Torwart zu sehen, von links kommt aber einer so, dass er nur noch einen Meter bis anderthalb Meter Platz hatte. Dann nimmt er den mit der linken Innenseite und will ihn ins Tor heben und hebt ihm rechts am Tor vorbei ans Außennetz.
Mann.
Und hatte einen Nervenzusammenbruch. Wie kann das sein? Wie kann das nicht der Siegtreffer für Luxemburg sein? Weil Island zwingend einen Dreier braucht, ist Keeper Runarsson bei einer Ecke von links nach vorne gehalten und so weiter. Der Ball aber landet in den Armen vom Torwart, der schießt nach vorne, wo Gerson Rodriguez leicht bedrängt aus halbrechter Position aufs leere Tor schießt. Also die Szene ist ohne Worte. Hätten die das Ding gewonnen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dann hätten wir jetzt eine andere Situation.
Wir sind noch eine bessere Ausgangsposition, als sie jetzt ist. Genau. Aber jetzt so. Haben sie es trotzdem noch in eigenen Händen. So, Eva, wir machen jetzt mal Schluss.
Richtig. Ja? Vielleicht der letzte Satz noch. Luxemburg ist nicht der einzige Kleine, der da oben mitmuffelt. Auch wenn ich jetzt nicht jedes einzelne Spiel gesehen habe. Die Türkei ist plötzlich ganz oben mit dabei.
Die Türkei ist qualifiziert.
Ja, meinetwegen.
Du willst jetzt aber noch nicht die Türkei mit Luxemburg vergleichen. Sag mal, willst du nächste Woche noch einen Podcast aufnehmen oder nicht? Bist du völlig irre?
Albanien hat nach 6 Spielen Albanien hat nach 6 Spielen 13 Punkte. Dahinter,
wir sind fast durch.
Dahinter hat Polen nach 6 Spielen 9 Punkte. Tschechien hat nach 5 Spielen 8 Punkte. Die Republik Moldawien. Ich war in der Nähe der moldawischen Grenze immer Pizza essen, als ich bei Ozelul Galazi Trainer war. Galazi liegt am Dreiländereck Rumänien, Moldau, Ukraine. Die Donau macht da so eine Kurve und ja. Ich konnte alle drei Länder gleichzeitig sehen. Vor allen Dingen, und wenn wir Pizza essen waren, mit meinem Sportdirektor, dann konntest du 100 Meter weit, 200 Meter weiter gucken, weil die Grenze zu Moldawien. Ich wollte ja auch mal nach Rostock damals einen Spieler von Chisinau holen. Ich habe den Namen jetzt vergessen, auch ein toller Spieler. Die Republik Moldau spielt, wie heißt es?
In Polen. 1-1
in Polen. Nur mal so zur
es gibt keine Kleinen mehr.
Ja, so, das meine ich damit. Ne? Moldau spielt 1-1 in Polen. Albanien hat 13 Punkte. So, Österreich mit Ralf Rangnick. Schweden hat 6.
Österreich ist qualifiziert.
Wahnsinn.
Oder?
So.
Fast jedenfalls.
Ja, gut.
Ich bin heute in Aserbaidschan. Das wollten Sie vielleicht.
Wie auch immer. Gucken. So, wenn du dir das anguckst, wie viel? Kasachstan hat 12 Punkte. Ich meine, gut, Slowenien, Dänemark, Finnland, Kasachstan, Nordirland, San Marino. San Marino sind die einzigen, die sich irgendwie noch bedeckt halten. Wenn San Marino jetzt noch anfängt, in Finnland oder Dänemark zu gewinnen, dann werde ich meine Scouts nach San Marino schicken, was die dort mit Nachwuchsspielern machen. Das ist so ein Dorf so groß wie Schloss Holte-Stukenbrock wahrscheinlich.
Ja, die Gefahr besteht jetzt nicht, aber...
Ja, aber ich will nur mal darauf hinweisen, ne? Slowakei...
Hast du damit gemacht? So. Eigentlich wollte ich noch eine Sache von dir wissen. Du hast eine Minute Zeit zu antworten. Ich habe nämlich an diesem in Hamburg verregneten Wochenende einmal die Doku über Beckham weggesuchtet. Die war herrlich.
Okay.
Weil sie auch, sehr viel in der Zeit spielt, wo ich angefangen habe, aus der Premier League Spiele zu kommentieren. 97, 98, 99, egal. Was da alles passiert ist mit ihm, das, was man auch vergessen hatte, wie der Mann auch gehasst wurde nach der EM, nach der WM 98, wo er rot bekam, nachdem Simeone ihn umgemäht hat. Und er hat dann einmal so leicht nachgetreten und Simeone ist natürlich hingeflogen. Und Beckham sah rot und er wurde dann der Buhmann der Nation. Das nur am Rande. Was ich aber eigentlich wissen wollte von dir, Beckham hat dann irgendwann, nachdem er 20 Jahre mit Sir Alex Ferguson zusammengearbeitet hat, doch die Kontenance irgendwann mal in der Kabine verloren, hat zu Ferguson fuck off gesagt. Das kam nicht so gut an.
Hat wieder Worte gegeben?
Ja, bei Sir Alex, der dann wiederum einen Schuh von Ole Gunnar Solskjaer durch die Kabine trat. Dieser Schuh flog Beckham an den Kopf, sodass Beckham eine Platzwunde davon trug. Also kein tätlicher Angriff, nur ein latent tätlicher Angriff.
Das war ein Wutanfall von Fergie. Ja, gut, sowas kann mal passieren.
Meine Frage an dich.
Ja.
Bist du einem Spieler gegenüber tätlich geworden in deiner langen Karriere?
Meinst du jetzt auf dem Platz oder außerhalb des Platzes?
Nein, als Trainer.
Als Trainer.
Trainer in der Kabine oder? Bist du jemand mal fast an die Gurgel gegangen zumindest, weil er dich so gereizt hat bis aufs Blut?
Das ist schon mal der falsche Ansatz. Also, weil er mich so gereizt hat bis aufs Blut, impliziert ja, dass andere Macht über mich hätten.
Ja, genau.
Mich haben schon viele Leute bis aufs Blut gereizt, aber da ich ja über ein Gehirn verfüge und über eine autonome Entscheidungsfindung, was meine Reaktionen anbetrifft, konnte ich immer noch entscheiden, wie ich mich verhalte. Und jemandem einen Schuh vor den Kopf zu schießen oder jemanden zu attackieren mit dem Hinweis darauf, der hat mich provoziert oder der hat mich gereizt. Das ist ja irgendwie ein Offenbarungseid bezüglich der eigenen Handlungs...
Kann nach 20 Jahren aber mal passieren. Wenn man 20 Jahre immer vernünftig war und alles immer vernünftig...
Ja, das ist was anderes. Das
sinnvoll
kann,
gemacht hat.
Das kann sein.
Im 21. Jahr.
Ja, gut, ich meine, sowas kann immer mal passieren. Aber das
habe ich... Er wollte es ja auch nicht.
Sowas ist mir bisher noch nicht passiert. Das Einzige, was ich schon mal gerne gemacht habe, das war so... In meiner Ohnmacht ein Spiel selber bestreiten zu können als Trainer und meine Motiviertheit und meine Aggressivität ins Spiel einfließen zu lassen, habe ich schon mal bei der einen oder anderen Besprechung die Kontenance verloren und habe irgendwas vorgemacht. Irgendwas super Aggressives. Und ich erinnere mich an eine Situation bei Hansa Rostock, wo ich am Ende der Besprechung Anlauf genommen habe und bin in eine Stuhlreihe hineingegrätscht.
Quatsch. Nicht dein Ernst.
Um der Mannschaft zu symbolisieren. Und so muss man auch mal hingehen. Und dabei ist ein Stuhl quer durch den Raum geflogen und Hilmar Weiland, meinem Libero, der kurz vorm Einpennen war, gegen das Schienbein geflogen. Und er hat sich dann eine halbe Stunde lang das Bein gerieben. Aua, aua, aua.
Das ist ja wohl absolut vergleichbar. Ne?
Nein, nein, nein. Das war ja kein Wut. Ich war ja nicht wütend auf irgendjemanden.
Nein, nein,
sondern
du wolltest nur was vergegenwärtigen.
Ich wollte nur irgendwas. Okay. Ich meine, das war wahrscheinlich das gut. Einzige, was dabei rausgekommen ist, ist wahrscheinlich, dass alle gesehen haben, boah, der Trainer ist aber motiviert. Aber ob das jetzt dazu beigetragen hat, dass die auch motiviert waren. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir das Spiel anschließend gewonnen haben. Das kann
Acht
ich ja auch
von
nicht.
Denen haben gedacht, was ist das bitte für ein Irrer? Und sie haben ja auch recht gehabt, ne?
Genau. Okay. Also ich habe volles Verständnis für Fergie.
Ja. King hat das auch mal gebracht. Der war auch nicht so lange Trainer.
Wer?
Roy Keane. Der hat irgendwie mal zu seinem Assistenten gesagt, in der Halbzeitpause, bau mal die Taktiktafel auf. Dann hat der Assistent die Taktiktafel aufgebaut. Und dann ist Keen in die Kabine reingesprintet und hat die mit einem Kung-Fu-Tritt umgetreten.
Um zu zeigen, dass die Taktik keine Rolle spielt, oder?
Vermutlich. Das habt ihr bis jetzt nicht gemacht, jedenfalls. Jetzt machen wir was anderes.
Also, ich sag mal so, Roy Keen, ich weiß jetzt nicht, wie Ferguson als Spieler war, aber dass Roy Keen in Fortsetzung seiner Spielerkarriere als Trainer auch weiter alles umtritt, das ist jetzt für mich erstmal kein Wunder, würde ich mal sagen, ne?
Absolut nein, absolut nein.
Okay.
Okay, gut, Ewald.
Das also du sprichst,
das müssen wir nochmal bildlich irgendwie.
Du sprichst jetzt von einer Doku von Beckham.
Ja.
Gibt es nicht auch irgendwie eine andere Doku, die im Moment irgendwie so kursiert? Da haben wir noch gar nicht von gesprochen, ne?
Ja, das ist dein Fehler, Ewald. Das ist dein
Fehler. Wieso ist das mein Fehler?
Ja, du willst ja keine Promotion machen.
Also ich sag's jetzt mal so.
Wollen wir es für nächste Woche mal verabreden, dass wir da mal ein bisschen länger drüber reden?
Können wir machen. Das rückt ja auch näher, dass es dann mal auch im Free-TV zu sehen ist.
Der ein oder andere von euch hat es bestimmt mitbekommen. Es gibt irgend so eine Doku über irgendeinen Trainer, der irgendwann mal in Griechenland war. Wie heißt der bloß noch?
Darüber reden wir das nächste Mal.
Okay, alles klar, Leute. Schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
Bis bald, Leute. Viel Vergnügen beim Hören. Ciao, ciao.